ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Wir erleben jetzt den Strukturwandel der veröffentlichten Meinung von der Aufmerksamkeitsökonomie zur Aufregungsökonomie. Die sozialen Medien sind vor allem Aufregungsökonomie. Und viele sogenannte Content-Manager in den Redaktionen glauben, Aufregung, Reißerisches, das sei Aufmerksamkeit. Aufregung ist das Gegenteil von Aufmerksamkeit.
Ich finde schon sehr wichtig, dass alle Medien auch zu den sozialen Netzwerken hingehen und sich da anpassen und versuchen, da Aufmerksamkeit zu bekommen und dann eben auf andere Artikel zu verweisen. Weil man kann einfach nicht sagen, es funktioniert nur in den etablierten Medien und die sozialen Medien klammern wir aus, es geht nicht.
Herzlich willkommen beim Forum Offene Gesellschaft auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Natascha Freundl und freue mich hier mit unserem Radio- und Podcast-Format Der zweite Gedanke von Radio 3 vom RBB zu Gast sein zu dürfen, schon das dritte Jahr in Folge. Wir sind heute am 27. März 2025 dort, wo Worte Welten bewegen, so jedenfalls das Motto der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, und zwar als gesamtgesellschaftliche Herausforderung in der Demokratie, das ist unser Thema heute. Und das erklärt uns der höchst erfahrene Journalist Roger Devecq in seinem neuen Buch mit dem Titel Das Prinzip trotzdem. Da halt natürlich das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch nach im Titel. Aber hier hören wir eben ein trotziges Trotzdem. Herzlich willkommen, Roger Devecq.
Schön ins Gespräch zu kommen und ich werde mich um den dritten und vierten Gedanken bemühen.
Das freut mich sehr. Und vor welchen Herausforderungen der Journalismus für die junge Generation und insbesondere im Osten steht, im Osten dieser Republik natürlich, das kann uns Valerie Schönjan erzählen. Sie hat 2020 ihr Buch Ostbewusstsein geschrieben mit dem Untertitel, wir haben es ja auch hier stehen, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Ich freue mich sehr, dass Valerie Schönjan wieder im zweiten Gedanken zu Gast ist. Wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe mir gedacht, dass wenn Journalisten über Journalisten reden und versuchen, den Journalismus zu retten, auch noch vor den Medien zu retten, das ja eine relativ eigensinnige Sache ist im Sinne dessen, dass wir uns gewissermaßen um uns selbst und unser Metier kümmern, dass es eben auch in unserem eigenen Interesse liegt, dass wir unser gutes Auskommen haben mit dem, was wir machen. Und gleichzeitig möchte ich mir wirklich kein Leben vorstellen ohne Pressefreiheit. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem die Partei und immer die Partei Recht hatte oder haben sollte. Und ich muss sagen, dass die Erfahrung der Pressefreiheit und daran aktiv teilhaben zu können, sie mitgestalten zu können, ein großes Glück bedeutet. Trotz allem, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Krisen. Die Krisen, über die wir selber berichten und die Krisen, die wir in unserem eigenen Metier haben. Der erste Gedanke und die erste Frage an Sie, Roger Devecq. Wie sind Sie denn zum Journalismus gekommen? Warum sind Sie Journalist geworden?
Als ich 8 Jahre alt war, wurde der Bahnhofsvorsteher in dem Dörfchen, wo meine Großeltern wohnten, überfallen von 2 Gangstern und die flohen in die Schweizer Berge. Und ich hatte soeben lesen gelernt in der Zeitung jeden Tag die neueste Nachricht über die Treibjagd auf diese 2 Gangster. Es war der Einbruch des Bösen in meinem Leben, in eine Kindheit, die das Böse so nicht kannte. Und da habe ich beschlossen, Journalist zu werden und ich habe später auch keinen Berufsberater gebraucht.
Sie haben da gerade lesen gelernt, sagten Sie gerade. Wie alt waren Sie da?
8 Jahre. Und es war die französischsprachige Zeitung La Liberté. Einen schöneren Zeitungstitel gibt es nicht. Und ja, der Impuls, der erste, war vielleicht doch ein moralischer, eigentlich das Böse bekämpfen.
Das interessiert mich sehr, finde ich ganz faszinierend. Mein Sohn hört sehr, sehr gern die 3 Fragezeichen-Kids, wo es ja auch immer um Kriminalfälle geht und Kinder diese aufdecken. Also offenbar gibt es eine Neugier und auch eine Faszination am Bösen von klein auf im Menschen.
Ja, auch als junger Journalist mit 22 war ich dann fast auf Anhieb Investigativjournalist und recherchierte Bankenskandale, von denen es in der Schweiz schon damals welche gab. Dieser Wille, auch gegen Macht zu sein, der ist mir außerordentlich wichtig, auch wenn diese vierte Gewalt derzeit schwächelt. Und dagegen wollte ich in meinem Buch anschreiben.
Und ich muss dazu sagen, Roger Deweck war viele Jahre Chefredakteur des Schweizer Tagesanzeigers. Sie stammen aus der Schweiz, 1953 in Freiburg, Fribourg, geboren und dort aufgewachsen. Sie waren lange Jahre Chefredakteur der Zeit, der Wochenzeitung aus Hamburg, und von 2011 bis 2017 Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Und Sie haben auch die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in Deutschland ergründet und beraten. Dazu werden wir später noch kommen. Valerie Schönjan, Sie sind wie ich in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen, etwas später als ich, nämlich genau im Jahr der Wiedervereinigung 1990, in Gardelegen geboren, dann aufgewachsen in Magdeburg. Und Sie schreiben vor allem auch für die Zeit. Sie haben auch für die Zeit online einen Podcast mitgestaltet mit dem Titel Wie war das im Osten? Ein Versuch, eigentlich die Zeit Ihrer Eltern im Osten zu ergründen. Denn der Osten, wenn man fragt, wie war das, dann war es natürlich der Osten in der DDR. Vielleicht beginnen wir mal so. Warum haben Sie sich als Journalistin insbesondere orientiert am Osten?
Das kam auch eher zufällig. Also ich wollte schon lange Journalistin werden, war auch in München auf der Journalistenschule. Und dort in München, das war im Jahr 2014, also in dem Jahr, wo Pegida anfing, in Dresden zu marschieren. Und da war plötzlich Ostdeutschland wieder Thema und alle redeten über den Osten. Und ich traf da in München auch auf Vorurteile gegenüber Ostdeutschen, von denen ich bis dahin dachte, es sei ein Klischee, dass es die überhaupt noch geben würde. Also so nach dem Motto, ja, die Jammer-Ossis, was beschweren die sich denn immer noch? Und das hat mich irritiert und ging irgendwie so ein Prozess los und so ein Interesse los, dass ich, weil ich gemerkt habe, da ist so eine Leerstelle. Also quasi in dem, was überregional berichtet wird, da finde ich mich nicht wieder. Aber ich hatte, weil ich mich damit noch gar nicht beschäftigt hatte, auch gar keine richtigen Worte dafür, was das Problem ist. Und ich bin dann eben meinen journalistischen Weg weitergegangen. Und im Jahr 2016 war Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und das war für mich nochmal ein ganz wichtiger Moment, weil ich habe da in einer Redaktion gearbeitet. Und in dieser Redaktion war Sachsen-Anhalt quasi vorher nicht Thema. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war damals wirklich so. Alle haben damals nach Rheinland-Pfalz und nach Baden-Württemberg geschaut, wo zeitgleich Landtagswahlen waren. Und Sachsen-Anhalt wurde so abgetan. Und dann, ich habe aber ganz viele Vorschläge gemacht, also ich habe dann schon darüber geschrieben. Und dann am Wahlabend waren alle so schockiert, weil die AfD das erste Mal zweitstärkste Kraft geworden ist in einem Landesparlament. Und alle haben plötzlich hingeschaut und gesagt, was ist denn da los? Und was ist mit den Ostdeutschen los? Und niemand hatte Antworten. Und ja, da wurde sozusagen Ostdeutschland eins meiner journalistischen Herzensthemen, weil ich gemerkt habe, okay, hier liegen ganz viele Fragen, aber hier liegen also folglich auch die Antworten, die ich beantworten möchte.
Und wissen Sie noch, warum Sie überhaupt Journalistin werden wollten?
Also es hat angefangen, bei mir war es das Jahr 14, ich war 14 Jahre alt und habe überlegt, oh Gott, was will ich werden? Und saß so mit dem Studienführer auf der Laufbahn in der Schule und bin dann nur so zu Journalismus gekommen, weil das als ein Beispiel stand, was man werden könnte, wenn man Germanistik studiert. Und ich habe gern gelesen und geschrieben. Und dieses, was Journalismus bedeutet, wie demokratierelevant es auch ist, was Sie ja in Ihrem Buch auch viel beschreiben, das hat sich sozusagen erst durch das Machen eingestellt, weil ich dann auch eben bei der Schülerzeitung also ein bisschen lehrerkritische Artikel schreiben wollte und plötzlich so Gegenwind bekommen habe. Und da merkt man natürlich auch die Macht, die man auf einmal hat. Und man merkt auch, wie ungern sich einige auf die Finger schauen lassen und wie folglich wichtig es ist.
Meine zweite Zeitung im Gymnasium unter dem Titel J'accuse, nach dem Essay von Zola in der Dreyfus-Affäre, als er letztlich mit Investigativjournalismus den Antisemitismus bekämpfte, die wurde in meiner Schule verboten.
Wow. Würden Sie denn, Herr De Weck, ich weiß, Sie haben vier Kinder, die zum Teil auch als Autoren, Autorinnen tätig sind, aber würden Sie denn heute in einer Schülerberatung beispielsweise sagen, ja, Journalismus ist ein guter und auch einträglicher Beruf?
Ich würde sagen, es ist kein Beruf, es ist eine Sucht und auch eine Art Lebensstil. Nein, es ist so wichtig, dass junge Leute, talentierte junge Leute in diesen Beruf einsteigen, weil die Unsicherheit inzwischen so groß ist und der Abbau von Redaktionen so raumgreifend, dass viele zögern, dass viele sich denken, will ich wirklich in eine Branche gehen, die ähnlich wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Textilindustrie abbaut, abbaut, abbaut. Und dieser Brain Drain ist vielleicht die größte Gefahr, von der am wenigsten die Rede ist. Also eine Einladung an alle jungen Leute hier in Leipzig, geht in den Journalismus.
Trotz allem.
Trotzdem.
Trotzdem, trotz der Krisen. Valerie Schönjan, wie erleben Sie denn, wenn Sie sagen, also Sie arbeiten ja jetzt auch schon viele Jahre als Journalistin, wie erleben Sie die Krise des Journalismus?
Also ich arbeite für das Leipziger Büro der Zeit als Autorin und bin deswegen viel in Ostdeutschland unterwegs und merke da vor allem, also es hat viele Punkte, aber einer der Punkte ist natürlich die Skepsis bei den Leuten. Also, dass man viele Menschen einfach verloren hat und ohne Publikum kann man natürlich sehr viel schreiben und sehr viel senden, aber es bringt nicht so viel, wenn es halt niemand konsumiert. Ne? Also, dass da einfach ein ganz großer Vertrauensverlust entstanden ist, weil, also das, was ich eben gerade schon meinte, mit diesem Beispiel aus den Jahren 2014 bis 2017, viele Menschen das Gefühl hatten, ich werde gar nicht gesehen. Also das, was ich empfinde, wird gar nicht gesehen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich seitdem auch immer wieder eingestellt hat. Also bei dem Herbst 2015 war das so ein Moment. Es war bei den Corona-Maßnahmen ein Moment. Es ist jetzt auch teilweise wieder in Bezug auf die Waffenlieferung für die Ukraine ein Moment. Und das ist immer, ich habe da keine perfekten Antworten drauf, wie man damit umgeht, weil manchmal muss man auch sagen, Fakten sind Fakten und das muss man dann halt auch so schreiben. Aber vieles ist dann auch wieder Meinung. Wenn da die Leute das Gefühl haben, meine hat gar keinen Raum, dann wandern die woanders hin ab. Zu irgendwelchen Foren, zu irgendwelchen Blogs, in Telegram-Gruppen. Und das ist natürlich total gefährlich, weil ich auch erlebe, man kommt da, also habe ich in vielen Gesprächen auch schon gemerkt, man kommt da einfach teilweise gar nicht mehr ran, weil aber auch das Verständnis dafür fehlt, wie Journalismus funktioniert. Also ich persönlich mache auch viele Journalismus-Workshops in Ostdeutschland, gehe auch mal so in Klassen, treffe Schüler, Schülerinnen und sage denen auch mal, bitte werdet alle Journalisten, wir brauchen euch, gerade die ostdeutsche Perspektive, und versuche denen zu erklären, wie das halt eigentlich funktioniert. Weil ich merke, da ist einfach ein ganz großes Unverständnis. Nicht irgendwie aus Doofheit, überhaupt nicht, sondern, also ich weiß ja auch nicht, wie eine Anwaltskanzlei arbeitet, ne? Aber der Unterschied ist halt, Journalismus ist so demokratierelevant. Und es ist einfach, wenn die Leute denken, wenn Journalismus verkürzt, das sei eine Lüge, dann ist das verheerend für unsere Gesellschaft. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da viel mehr Wissen in der Gesellschaft, müssen da viel mehr reingeben.
Ich glaube, der tiefere Grund ist, sowohl die liberale Demokratie als auch der Journalismus sind Kinder der Aufklärung. Und wir haben es heute mit politischen Kräften zu tun, die die Aufklärung ablehnen. Die all das, was die Aufklärung verkörpert, Menschenwürde, Wissen wollen und Wissen wollen auch als Macht und Gegenmacht, die das schlicht ablehnen. Und sie funktionieren nach dem Prinzip, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Also wer eine journalistisch unabhängige, kritische Haltung einnimmt, der ist gegen mich. Lässt man nicht gelten. Und es kommen aber natürlich auch Fehlentwicklungen des Mediensystems hinzu, weil dieses Mediensystem zusehends die sozialen Medien imitiert, nachahmt. Ein Beispiel: damit ein Post auf X wahrgenommen wird, muss es plakativ sein. Und wir beobachten, wie immer mehr Plakatives auch in die journalistischen Medien hineinkommt, obwohl die Wirklichkeit grau ist und es zunächst einmal die journalistische Aufgabe wäre, diese unterschiedlichen Grautöne hervorzuheben. Oder meine Journalismus, das ist Information suchen, prüfen, überprüfen, analysieren, in den Zusammenhang stellen, da kann man sie dann gewichten und darstellen, erklären, eventuell kommentieren und bei Bedarf aktualisieren oder korrigieren. Das ist seriöse Verarbeitung von Informationen. In den sozialen Medien wird nur eins gemacht, fast nur eins: kommentieren, 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 auch wenn keine neuen Fakten hinzukommen, wenn keine neuen Aspekte in die Diskussion, sozusagen die Diskussion beleben könnten. Und viele Menschen unterscheiden überhaupt nicht mehr zwischen dem, was journalistisch ist und was nicht journalistisch ist. Und bei dieser Meinungsinflation in sozialen Medien scheint mir das Recherchieren, das Faktenermitteln des Journalismus die wichtigste Aufgabe jetzt erst recht. Denn in einer postfaktischen Gesellschaft ist ein Beruf, der darin begründet ist, Fakten zu ermitteln, der läuft auf, wenn er sich nicht noch viel faktischer bewegt, wenn er die Kraft des Faktischen nicht behauptet.
Sie unterscheiden in Ihrem Buch Journalismus und Medien. Also sagen, man muss den Journalismus vor den Medien retten. Das irritiert natürlich auf den ersten Blick, weil ja gerne und verallgemeinernd und auch von sehr klugen Leuten von den Medien gesprochen wird. Die Medien machen dies und jenes. Können Sie uns noch mal ganz genau erklären, wo Sie den Unterschied sehen?
Der eine Aspekt, den erwähnte ich, also der Journalismus interessiert sich für Fakten. Der Medienbetrieb fördert immer mehr Meinungen zutage. Der Journalismus ist an sich sachlich, nüchtern. Der Medienbetrieb zusehends emotional und will Emotionen bewirtschaften. Der Journalismus hält Distanz zu den Mächtigen sowieso, aber auch zum eigenen Publikum. Und der Medienbetrieb will sich unbedingt anbiedern. Der Journalismus interessiert sich zunächst einmal für das Angebot und seine Qualität mit Seitenblick auf die Nachfrage. Der Medienbetrieb interessiert sich nur für die Nachfrage, für die Klicks, für die sogenannten Conversions, wenn eine Leserin, ein Leser dann ein Abo löst, um hinter die Bezahlschranke zu gelangen und einen Artikel lesen zu können. Das heißt, die Gesetze des guten Journalismus und die des Medienbetriebs laufen auseinander. Und heute, deshalb auch der Titel des Buchs, muss man Journalismus machen, ich überspitze vielleicht ein bisschen, trotz der Medien.
Ich finde diese Unterscheidung total spannend. Aber ein Gedanke dazu mit den sozialen Medien, weil ich finde schon auch es wichtig, dass sich, also weil Journalismus können wir ja nur durch Medien machen und dass sich die Medien dann dem auch anpassen. Also natürlich nicht, ich bin voll dabei, dass nicht alles nach Klicks gehen sollte, weil eben der Journalismus so demokratierelevant ist. Aber naja, also früher, als ich irgendwie von der Zeitung auf dann Fernsehen umgestellt wurde, konnten vielleicht dann auch einige sagen, in so einem 15-Minuten-Tagesschau-Beitrag ist ja viel weniger Platz als in so einem langen Zeitdossier oder so. Aber man muss dann halt mit dem Arbeiten und mit den Aufmerksamkeitsmechanismen der Gesellschaft auch irgendwie arbeiten. Deswegen, ich finde es schon sehr wichtig, dass alle Medien auch zu den sozialen Netzwerken hingehen und sich da anpassen und versuchen, da Aufmerksamkeit zu bekommen und dann eben diesen Graubereich, den Sie angesprochen haben, trotzdem irgendwie so weit wie möglich da reinzubringen und dann eben auf andere Artikel zu verweisen, weil man kann einfach nicht sagen, es funktioniert nur in den etablierten Medien und die sozialen Medien klammern wir aus, das geht nicht. Die jungen Leute generieren vor allem dadurch ihre Nachrichten. Und ich glaube, das kann aber auch ein Punkt sein. Viele junge Leute haben ja die Tagesschau bei Instagram, bei TikTok und so abonniert. Das ist ja großartig, ne? Und da kann man sie ja quasi da abholen und dann halt auch wieder mal zu den etwas längeren Formaten.
Also da sind wir uns sehr einig. Also die journalistischen Medien sollen die sozialen Medien besetzen. Dann gibt es dort etwas mehr Information, etwas weniger Desinformation. Was sie nicht tun sollten, wäre die Mechanismen der sozialen Medien zu übernehmen. Und wir erleben jetzt den Strukturwandel der veröffentlichten Meinung von der Aufmerksamkeitsökonomie zur Aufregungsökonomie. Und die sozialen Medien sind vor allem Aufregungsökonomie und viele sogenannte Content Manager in den Redaktionen, die sich eben für die Nachfrage und nicht wie herkömmliche Chefredaktionen für das Angebot interessieren, glauben, Aufregung, Reißerisches, das sei Aufmerksamkeit. Aufregung ist das Gegenteil von Aufmerksamkeit. Wenn ich aufgeregt bin, lese ich einen Artikel nicht konzentriert. Und Aufregung zerstört die Aufmerksamkeit. Oder anders formuliert, um in der Jargon der Branche zu bleiben, kurzfristige Klickmaximierung schafft nicht langfristige Leserbindung. Und da sind Sie natürlich bei der Zeit, an der mein Herz nach wie vor hängt, in guter Gesellschaft.
Die Zeit ist ja auch eine Zeitung, die erfolgreich ist. Das heißt, sie schafft es wirklich auch Gewinn zu machen. Eine der wenigen noch in Deutschland. Haben Sie denn, Valerie Schönjan, das Gefühl, dass Sie auch mit Ihren Geschichten aus Leipzig beispielsweise, die nicht schwarz-weiß sind, die nicht auf die Erregungsökonomie abzielen, dass Sie da auch viel Raum haben und die Freiheit, auch in die Graubereiche zu gehen?
Seitens der Redaktion? Aus, ja. Ja, also hundertprozentig. Also bei der Zeit kann man wirklich nicht meckern. Ich empfehle ein Abo. Nein, Spaß. Ich empfehle ein journalistisches Abo, aber es darf jede Zeitung sein und jeder Podcast.
Oder versuchen Sie eben, die journalistische Karriere bei der Zeit zu machen.
Genau, aber auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Redaktion in Leipzig haben, weil man dann ja genau hinschauen kann vor Ort. Und weil es halt so wichtig ist, also deswegen mache ich auch aus Überzeugung Journalismus, vor allem in Ostdeutschland, und möchte da hinschauen, weil ich glaube, dass hier jetzt gerade diese schon angerissenen Antworten liegen, und die wir halt brauchen, um zu wissen, wie wir auch, ja, es klingt jetzt schon wieder sehr groß, aber es ist einfach auch ein bisschen wahr, die Demokratie, wie wir sie kennen, bewahren können. Und man merkt ja auch, dass die Leute dann vor Ort ganz anders mit einem nochmal kommunizieren, wenn man in meinem Fall zum Beispiel auch sagen kann, ich komme aus Ostdeutschland. Oder wenn man halt auch wenigstens sagen kann, ja, ich komme vom Leipziger Büro der Zeit. Ne? Also weil halt viele, ich stehe nochmal in die gleiche Kerbe wie das, was ich eben sagte, viele das Gefühl haben, auch gerade in Ostdeutschland, dass sie lange nicht gesehen wurden und dass sie da vielleicht auch, dass da Vorurteile bei den Medien herrschen und da vielleicht manchmal auch so eine Skepsis zuerst haben, mit Journalisten und Journalistinnen zu reden.
Roger de Weck, Ihr Buch ist in weiten Teilen kulturpessimistisch, also das, was Sie eben auch schon ausgeführt haben, gewissermaßen das Clickbaiting als Gefahr für den Journalismus und seine Rolle als Aufklärer in der Demokratie. Und dann gibt es aber einen sehr interessanten, konstruktiven Teil, der wirklich Dinge vorschlägt, an die auch wir in den Redaktionen kaum denken. Nun kann man sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird immer noch beitragsfinanziert. Wir sind im Vergleich zu den Zeitschriften, Zeitungen noch auf der sicheren Seite. Aber auch das wird ja heftig in Frage gestellt, zum Teil auch von der Politik. Und Sie fordern, Roger de Weck, eine Politik für den Journalismus, politische Maßnahmen für den Journalismus, sogar Subventionierung. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja. Ich hebe ab von dem Erfolg der Zeit oder beispielsweise von Le Monde, der großen Zeitung in Frankreich. Das sind Blätter, die das Glück hatten, einen Verleger zu haben, der kontinuierlich investiert hat und der das nötige Geld dafür hatte. Und dann schreibt man Erfolgsgeschichten. Seitdem sich der Journalismus selbst verkaufen muss, nicht mehr mit Werbung zu finanzieren ist, müsste er mehr Substanz aufweisen, um dann verkäuflich zu sein. Die meisten Redaktionen aber haben das Geld gar nicht und bauen ab und die Medienkonzentration nimmt ihren Fortgang, weil dann Redaktionen immer mehr Medien bedienen. Und wenn man dem wehren muss, dann muss die öffentliche Hand Journalismuspolitik machen. Und diejenigen, die das wirklich vorbildlich machen, sind in Nordeuropa. Es ist kein Zufall, dass es dort die besten Modelle gibt, denn das sind bevölkerungsarme Flächenstaaten, die schon vor 30 Jahren von der Medienwirtschaftskrise eingeholt wurden, weil es schon damals ruinös war, wenn man alle 100 Kilometer 3 Abonnentinnen und 2 Abonnenten hat, eine gedruckte Zeitung zu vertreiben. Schweden hat ganz bewusst auf Vielfalt gesetzt, bis zu dem Punkt, da es in jeder schwedischen Kleinstadt, selbst im hohen Norden, mindestens eins, wenn nicht zwei unabhängige Medien gibt, die fernab von einer Zentralredaktion arbeiten. Dänemark ist noch einen Schritt weiter gegangen, unterstützt direkt die redaktionelle Arbeit, einen Prozentsatz des Redaktionsbudgets wird von der öffentlichen Hand übernommen. Und wenn der Verleger diese Redaktion halbiert, dann gibt es die Hälfte Subventionen. Voraussetzung ist unabhängige Vergabekommissionen, die gemäß festen Regeln quasi automatisch das Geld zuteilen, nicht nach irgendwelchen politischen Kriterien. Und das funktioniert. Schweden oder überhaupt Nordeuropa ist Spitze im Ranking der Medienfreiheit der NGO Reporter ohne Grenzen, Spitze in der Medienförderung, Spitze in der Medienvielfalt und Spitze im Medienvertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Die in Deutschland so gängige Meinung, dass öffentliche Hilfen die Staatsferne beseitigen oder vermindern, die ist dort faktisch widerlegt.
Und ich glaube, im Norden leben auch noch die glücklichsten Menschen nach dem Glücksbarometer. Also, wie gut, dass wir diese Vorbilder haben. Varley Schönen, Sie haben erforscht, wie es denn mit dem Lokaljournalismus insbesondere im Osten aussieht, auch mit der Umstellung von gedruckter Zeitung auf Digitalität. Viele Leute wollen das nicht, weil sie doch gewohnt sind, ihre Zeitung mit dem Frühstückskaffee zu lesen. Glauben Sie, dass eine staatliche Subventionierung, insbesondere für den Lokaljournalismus, der Weg ist, Journalismus zu bewahren?
Also ich glaube, theoretisch könnte es einer sein. Also ich habe ja Ihr Buch gelesen und kann es, Achtung, empfehlen. Also ich habe es mit Bereicherung gelesen und finde diese Ideen wirklich sehr spannend und kann dem wirklich was abgewinnen. Ich bin nur so ein bisschen skeptisch, wie schnell und ob das funktioniert. Und da denke ich jetzt zum Beispiel gerade an die große Anfrage der CDU, wo ja die Zivilgesellschaft kritisch beleuchtet wurde, die staatliche Gelder bekommen hat.
Sie meinen diese 551
ganz
Fragen.
Ganz genau. Und die Zivilgesellschaft jetzt da ins Visier ein bisschen geraten ist, wenn sie staatliche Gelder bekommt, wenn sie zu kritisch war. Und ich hätte einfach, wenn wir gerade in dieser Stimmung sind in der Gesellschaft, frage ich mich einfach, ob und wie schnell das funktionieren könnte. Das ist keine Gegenrede, das ist nur eine Skepsis, wie realistisch das gerade ist. Aber ich glaube, was wir denn machen müssen, also auch, Sie sagten das ja gerade, ich war, habe schon viel mit Lokalredaktionen gesprochen und das ist wirklich, wir bei der Zeit haben ja wirklich eine ganz andere Ausgangslage. Wir sind so privilegiert, wir haben viel mehr Zeit zu recherchieren und so. Und auf den Lokalredaktionen ist wirklich so viel Druck, man kann sich gar nicht vorstellen. Und da stehen ja auch die AfDler, die stehen ja da die ganze Zeit vor der Tür und sagen, ja, ihr habt das wieder nicht aufgeschrieben, ja, ihr seid nicht neutral und machen da richtig Druck. Da versuchen diese Redakteure, den Journalismus hochzuhalten und versuchen wirklich die meisten im besten Wissen und Gewissen zu arbeiten, aber es ist halt einfach super schwierig, das, was wir hier gerade besprechen, das ist ja auch irgendwie was Theoretisches, dann auch wirklich umzusetzen, wenn man in so einem krassen Zeitdruck ist. Also ich glaube, was es auch deswegen als erstes auch schon braucht, ist sozusagen aus der Branche heraus, also hat Ihr Buch mich jetzt auch so zu inspiriert, so Antworten braucht, also sowas, dass man den Presserat nimmt, dass man noch mehr so Bündnisse eingeht, dass man wirklich Fortbildungen auch macht, also gerade von den großen Zeitungen sich zusammenschließt mit den kleineren Zeitungen, Lokalzeitungen und halt wieder sich auch so stärkt, den Rücken stärkt, weil das braucht man natürlich.
Also Selbstverantwortung der Journalistinnen und Journalisten, ja. Und am eigenen Arbeitsort hat jede und jeder einen gewissen Spielraum. Und erst recht diese Selbstverantwortung, wenn Journalisten von morgen früh bis abends spät Fehlentwicklungen in der Politik, in der Wirtschaft kritisieren, dann sollen sie Fehlentwicklungen in der eigenen Branche auch bekämpfen. Aber das reicht nicht. Wo das Geld fehlt und die öffentliche Hand passiv bleibt, dann kommen Oligarchen. Und wir haben heute eine wachsende Oligarchie im Medienwesen, am krassesten in den USA. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der plötzlich seiner Redaktion verbietet, marktwirtschaftskritische Artikel oder individualismuskritische Artikel zu veröffentlichen. Man muss sich nur beim Amtsantritt von Donald Trump die vier von Meta, also Facebook, von Microsoft, von Amazon und Elon Musk vorstellen. Alle vier Oligarchen haben Medienmacht. Und plötzlich wird diese Medienmacht zur Verlängerung der politischen Macht, statt dass sie die Gegenmacht ausübt. Und wir haben noch nie so viel Dimensionen der Macht auf einen Menschen gebündelt gesehen wie in Gestalt von Elon Musk. Der hat die Medienmacht, die Propagandamacht, die KI-Macht, die Technologiemacht, die Geldmacht, die Wirtschaftsmacht, die innenpolitische Macht in Washington, um den Staat zu zerstören, die außenpolitische Macht, die geopolitische Macht, ja fast schon die militärische Macht mit seinem Satellitensystem. Und in Frankreich 9 Milliardäre, die 90% der privaten Medien ihr eigen nennen. Ansätze zur Oligarchie haben wir auch in Deutschland, in meinem Land der Schweiz sowieso. Das heißt, bleibt der Staat untätig, wird es immer mehr Oligarchie geben. Und der Journalismus ist eine elementare Infrastruktur der Demokratie. Dann ist es eine elementare Staatsaufgabe, diese nicht verlottern zu lassen wie die Deutsche Bahn.
Ist komplette Zustimmung. Ich bin wie aus genannten Gründen nur einfach skeptisch, ob wir gerade in der Stimmung sind, in der gesellschaftlichen, dass das passiert. Ich fand aus Ihrem Buch aber auch den Impuls sehr spannend, an die Stiftungen zu denken. Also, dass man sagt, ja okay, die Stiftungen könnten ja neue Portale aufsetzen. Die Stiftungen könnten vor allem halt in den Lokaljournalismus gehen, weil ich auch glaube, vor allem dort braucht es Unterstützung, damit die Leute wieder Man- und Woman-Power haben. Ja.
Also Sie merken, es ist ein großes Thema, es gibt viel zu tun und wir haben hier Hausaufgaben sowohl für die Politik, für die neue Regierungskoalition schon aufgezählt, als auch für Stiftungen. Denn es gibt ja noch ein paar sehr zahlungskräftige Personen in diesem Land und in Europa. Guter Journalismus ist wieder Gedankenaustausch mit einem anregenden Gegenüber. Und das war auf jeden Fall ein sehr anregendes Gespräch hier beim Forum Offene Gesellschaft auf der Leipziger Buchmesse. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Valerie Schönjan und Roger Deweck.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Aufregung zerstört Aufmerksamkeit. Dieser Satz von Roger Deweck ist mir aus dem Gespräch beim Forum Offene Gesellschaft auf der Leipziger Buchmesse hängen geblieben. Wir Journalisten können von Politik und Gesellschaft keine Unterstützung fordern, wenn wir unsere Arbeit nicht selbst immer wieder kritisch beleuchten. Recherchieren, differenzieren, um die beste Formulierung ringen, für ein besseres Miteinander streiten, das sind großartige Aufgaben, trotz aller Medienhysterie. Falls jemand von euch oder Ihnen nach einer neuen Berufung sucht, kommt in den Journalismus. Wir brauchen mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke mit einer Folge vom 27. März 2025 aus dem Leipziger Messetrubel. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.